guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 11. Mai 2026. In diesem blicken wir zurück auf den 81. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus. In Freiburg gab es da eine Kundgebung und unter den Freiburger Straßenbelag, in dem sich gefährliche Gifte befinden, die Überbringer der schlechten Botschaft werden nun von der Badenova bedroht, statt dass diese vollumfänglich Verantwortung für ihre Fehler übernimmt. Außerdem gibt es ein antisemitismuskritisches Projekt mit Ausstellungsintervention im Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Und wir schauen auf das neue Polizeigesetz in Sachsen. Der Chaos Computer Club meint dazu, nervt eure Abgeordneten. Wir werden auch darüber berichten, weil die Polizeigesetze in den verschiedenen Ländern sich ja meist gegenseitig negativ inspirieren. Und schließlich ein Kommentar, ob wir es mögen oder nicht, diese Regierung wird bleiben. Am 8. Mai war der 81. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus. Und da gab es auch in Freiburg eine Kundgebung, zu der die VVN-BDA, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der AntifaschistInnen aufgerufen hatte. Und wir hören eine Rede von der Kundgebung, die am antifaschistischen Mahnmal am Rotteckring stattfand.
Liebe Zuhörende, liebe AntifaschistInnen, ich möchte meinen Beitrag heute erstmal mit einem Dank beginnen. An so einem Tag wie heute, an so einem sonnigen Freitagnachmittag, hätte man auch gut den Tag in einem Café auf einem der sonnigen Plätze in Freiburg ausklingeln lassen können. Man hätte schweigen können zu dem Tag der Befreiung, der leider noch immer kein Feiertag ist. Und es dient ja auch nicht dem persönlichen Wohlbefinden, sich an so einem schönen sonnigen Tag mit den Verbrechen der NS-Diktatur auseinanderzusetzen und mit Hass und Hetze, wie wir sie heute wieder erleben. Die dummdreiste Behauptung, die in die Welt gesetzt wurde, wir würden Demo-Geld bekommen, wenn wir uns an Kundgebungen gegen rechts beteiligen, hat sich mittlerweile als blaubraune Lüge erwiesen und ich glaube, die meisten von uns oder alle von uns haben noch nie einen Cent überwiesen bekommen für die Teilnahme einer Demonstration gegen rechts oder einer Kundgebung. Im Gegenteil, es ist nicht unbedingt karriereförderlich heutzutage an Kundgebungen gegen rechts teilzunehmen, es dient nicht dem Wohlbefinden und trotzdem habt ihr euch entschieden, heute hierher zu kommen und ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Und dafür möchte ich mich erstmal herzlich bedanken. Es ist ein wichtiges Zeichen, was Sie und was ihr setzt und gerade in dieser Zeit. Ich möchte heute über Menschen aus unserer Stadt sprechen, die vor genau 90 Jahren weitaus mehr gewagt haben, wagen mussten, als wir heute. Sie haben 1936, also vor 90 Jahren, ihre Heimatstadt, ihr Heimatland verlassen, wo der Faschismus bereits wütete, um in Spanien ihre Freiheit und ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Ich möchte heute über den Karl Schäfer sprechen. Karl Schäfer kommt in den 1930er Jahren als junger Metallarbeiter und Gewerkschafter nach Freiburg. Er wird Vorsitzender des KJVD, des Kommunistischen Jugendverbandes in unserer Stadt. Im März 1933 wird er verhaftet und kommt in das Konzentrationslager Ankenbuck. Karl Schäfer flieht in die Schweiz und geht 1937 nach Spanien, um dort die gewählte Volksfrontregierung gegen den Rechtsputschisten um General Franco zu verteidigen. Kurze Zeit darauf wird Karl Schäfer bei den Kämpfen um Madrid durch einen Kopfschuss getötet. Ich möchte auch über den gebürtigen Freiburger Rudolf Pfeifle sprechen. Er ist der jüngste der badischen Spanien-Freiwilligen. Er ist Mitglied der SPD-nahen sozialistischen Arbeiterjugend, während Landsleute von ihm in Junkers-Flugzeugen sitzen und auf Befehl Hitlers republiktreue Dörfer und Städte bombardieren. Den meisten von Ihnen und euch ist wahrscheinlich das Bild Guernica von Pablo Picasso aus dieser Zeit präsent. In dieser Zeit entscheidet sich der 17-jährige Malerlehrling aus der Vire dazu, in der spanischen Volksarmee die Bevölkerung gegen die faschistischen Generäle zu verteidigen. Nach der Niederlage der Republik wird Pfeifle in Südfrankreich interniert und später ins KZ Sachsenhausen deportiert. Rudolf Pfeifle überlebt die Lagerhölle von Sachsenhausen und den Todesmarsch und kehrt wieder nach Freiburg zurück. Ich möchte auch über Else Sara Jekcentis sprechen, eine in Rumänien geborene Medizinstudentin, die 1932 nach Freiburg kommt und hier Mitglied der KPD wird. Sie ist eine der wenigen Frauen, von denen wir wissen, dass sie als Spanienfreiwillige die rechtmäßige Regierung des Landes verteidigt haben. In Freiburg wird sie im Juni 1933 verhaftet und wegen Hochverrat angeklagt. Nach einer Gefängnisstrafe emigriert Else Sara Jekcentis über die Schweiz nach Frankreich. Im Februar 1937 arbeitet sie im Sanitätsdienst der Internationalen Brigaden. Rund 40.000 Frauen und Männer sind es aus den verschiedensten Regionen der Welt, die wie Else Jekcentis in Spanien den Faschismus bekämpfen. Mit dem Naftali-Botwin-Bataillon kämpft eine eigene jüdische Brigade gegen Francos Truppen. Zu den Spanien-Freiwilligen aus unserer Stadt gehört auch Otto Heringer aus Freiburg-Waltershofen, den es als jungen Mann nach Norddeutschland zieht. Otto Heringer arbeitet in Hamburg als Schiffsheizer und auf dem dortigen Großmarkt. Als Mitglied des Rotfrontkämpferbundes ist er an Straßenschlachten gegen die SA beteiligt und muss bald untertauchen. Aus der Illegalität dann hat er sich in Spanien der anarchosyndikalistischen Kolumna Durruti angeschlossen. Da ist es bereits zur Spaltung im antifaschistischen Lager gekommen. Die an Stalins Außenpolitik orientierte spanische KP diffamiert AnarchistInnen, TrotzkistInnen und LinkssozialistInnen als fünfte Kolonne Francos. Wer sich nicht der KP-Linie unterwirft, muss mit Inhaftierung und Tod rechnen. In der jungen Bundesrepublik sind die sogenannten Rotspanier keinesfalls wohlgelitten. Wiedergutmachungsanträge werden verschleppt, Versorgungsansprüche verweigert. Umgekehrt macht die Adenauer-Regierung in den 1950er Jahren dem Franco-Regime seine Aufwartung. Es reist nach Madrid der vormalige SA-Mann und spätere Vizepräsident des Bundestages Richard Jäger sowie Hans Globke, ehemals Mitverfasser der sogenannten Rassegesetze und neuer Staatssekretär und Begleiter des Außenministers. Die Freiburger Spanien-Freiwilligen, von denen ich heute erzählt habe, haben den politischen Aufstieg der AfD, den Erfolg von Hass und Hetze nicht mehr erlebt. Was hätten sie als AntifaschistInnen dazu gesagt, dass in den Parlamenten Menschen sitzen, die die Geschichte fälschen und NS-Ideologie wieder salonfähig machen? Was hätten sie als Opfer der NS-Diktatur dazu gesagt, dass sich in den sozialen Medien ein Thüringer Faschist verbreiten darf? Was hätten sie als Antimilitaristin dazu gesagt, dass man die Gesellschaft wieder kriegstüchtig machen will? Hätten sie nicht laut Nein gesagt, wenn man junge Menschen wieder unter den Stahlhelm pressen will? Was hätten sie als GewerkschafterInnen dazu gesagt, dass der 8-Stunden-Tag, die gesetzliche Rente und andere Erfolge der ArbeiterInnenbewegung wieder öffentlich angegriffen werden? Was hätten sie als InternationalistInnen dazu gesagt, dass Rassismus und Antisemitismus wieder um sich greifen und dass man flüchtende Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt? Sie können nichts mehr dazu sagen. Es ist an uns, laut zu werden. Und die gute Nachricht zum Abschluss. Es gibt diese Menschen, die laut werden, auch in unserer Stadt. Es gibt, heute waren sie auf dem Platz der alten Synagoge, junge Leute, die nicht im Gleichschritt in Kriege marschieren wollen. Es gibt kurdische Menschen, ich glaube, sie kommen heute auch noch zu uns, die sich für Selbstbestimmung und gegen Unterdrückung einsetzen. Auch in Freiburg gibt es Omas und Enkel, die sich gegen rechts engagieren. Es gibt Initiativen, die dafür kämpfen, dass Frauen und Männer und solche, die weder das eine noch das andere sein möchten, so leben und lieben können, wie sie es möchten. Es gibt Kolleginnen, die sich am Arbeitsplatz gegen den Zugriff Rechtsradikaler auf die Betriebsräte zur Wehr gesetzt haben. Da gäbe es noch sehr viele aufzuzählen. Lassen Sie uns und lasst uns auch diese hoffnungsvollen Signale sehen, gerade jetzt in dieser Zeit. Sie sind es wert, gesehen zu werden. Vielen Dank.
Im Teer älterer Straßen verbirgt sich oft ein hochgiftiges Material. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAC. Und bei Straßenbauarbeiten werden diese freigesetzt und es besteht auch ein akutes Gesundheitsrisiko für BauarbeiterInnen. Ebenso wie dann durch schlecht entsorgte Teerreste nach diesen Bauarbeiten. Und dieses Problem besteht zum Beispiel auch in Freiburg, in der Quäkerstraße ganz aktuell, auf einer Baustelle der Badenova. Nick Geiler von Regio Wasser e.V. hatte darauf schon vor einigen Monaten aufmerksam gemacht. Wir hatten darüber auch berichtet. Statt sich ihrer Verantwortung zu stellen, verschickte die Badenova Netze GmbH gegen Nick Geiler nun ein Drohschreiben mit Baustellenverbot für ihn. Wir haben mit Nick Geiler und mit Dieter Berger, Sachverständiger in dieser Materie und aktiv beim NABU, am vergangenen Freitag im Studio gesprochen.
Ihr kommt von einer Pressekonferenz, die ihr in der Quäkerstraße erneut gehalten habt und habt dort ein Update vorgenommen. Ein Update, wir hatten ja in Radio Dreieckland darüber berichtet, das Vira-Journal hat es berichtet, ich weiß nicht, ob die BZ darüber berichtet hat, dass in den Arbeiten der Badenova, in den betrauftragten Firmen, Arbeitende gefährdet werden, weil in den Straßen von Freiburg Teer, Altteer verbaut ist. Und da sind polyaromatische Kohlenwasserstoffe, ein furchtbarer Zungenbrecher, gebunden. Und diese lagen offen auf der Straße rum, waren auf Schutthaufen und so weiter. Wie ist jetzt die Situation? Hat sie sich entwickelt? Euren Unterlagen zur Pressekonferenz entnehme ich, dass ihr noch am 11. April, also 2 Monate nach der Bekanntmachung und Wendung an Badenova und die Stadt als Aufsichtsbehörde, Sie aufgefordert haben, doch mal Stellung zu nehmen zu Ihrem Verhalten gegenüber diesen untragbaren Zuständen eigentlich auf der Straße. Habt ihr eine Antwort von Ihnen bekommen, direkt?
Ja, zunächst war es so, wir hatten ja diese Sache im Februar aufgegriffen, hatten interveniert beim Umweltschutzamt der Stadt Freiburg. Daraufhin wurde die Baustelle tatsächlich 2 Monate stillgelegt, was ein völlig ungewöhnlicher Vorgang war. Und im April hat man dann eben, wie gesagt, nachgefragt, wie es denn jetzt ist und welche Schritte unternommen werden. Und der Schritt, der unternommen worden ist, ist, dass Badenova nicht vorgegangen ist gegen das Tiefbauunternehmen, was gegen sämtliche Vorgaben vom Umweltschutz, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz verstoßen hat, sondern Badenova geht jetzt gegen uns vor. Nach dem Motto, bestraft wird der Überbringer der schlichten Botschaft, anstatt dass man die Ursachen der schlechten Botschaft bereinigt.
Das war schon verwunderlich. Ich hatte den Umweltamtschef, den Herrn von Zahn, schon so gehört. Er hatte reagiert, auch im April darauf, hatte das verharmlost in der Frage, ja, wir haben 3000 Baustellen in der Stadt, man kann nicht jede überprüfen, wenn man das alles vorher machen würde. So war so ungefähr seine Aussage gewesen. Das heißt aber, auf der einen Seite ein untergeordnetes Amt, ich glaube das Gewerbeaufsichtsamt ist untergeordnet dem Umweltschutzamt, hat zwar reagiert, hat also praktisch die Stilllegung der Arbeiten, ich weiß nicht, ob sie noch weitere Geschichten angeordnet haben zur Sicherstellung, und auf der anderen Seite sagt der Umweltamtschef selbst, dass er da nicht überall so eine Kontrolldichte haben kann. Ist ja schon mal ein Merkpunkt, sage ich jetzt mal, für die Stadt Freiburg. Wenn ich jetzt aber gucke, dass euch die Badenova just eine Woche nach der Wahl zum Oberbürgermeister, erster Wahlgang, wo Dieter, jetzt hätte ich schon Dieter Salomon gesagt, wo
Martin Horn
wiedergewählt worden ist, euch jetzt ein Schreiben, oder dir, Nick, ein Schreiben schickt, dass das Betreten der Baustelle und das Entnahme von Material untersagt wird, dann ist das ja schon in jeder Hinsicht ein Vorgang in der Absprache zwischen aufsichtsführender Behörde, nämlich die Stadt Freiburg mit ihren diversen Ämtern dazu, und auf der anderen Seite dem Bauherrn auf Straßen von Freiburg, der in einer unverantwortlichen Weise vorgeht. Kann die über, ich meine, abgesehen davon, ob er kann es ja offensichtlich, die beiden Geschäftsführer der Badenova Netze GmbH, die Verantwortlichkeiten, die Verantwortung als Bauherr wahrnehmen, können die das überhaupt? Das kommt mir so ein bisschen spätfeudalistisch sogar vor.
Ja, da kann Dieter Berger, der selbst jahrzehntelang im Tief- und Straßenbau tätig war, der kann da sicher ein paar Takte zu sagen.
Nur zu.
Ja, mein Name ist Dieter Berger, ich bin vom BUND, vertritt 600.000 Mitglieder und ich habe auch die Freigabe von Berlin mehr oder weniger hier sprechen zu dürfen, und ich nehme alles, was ich sage, auf meine persönliche Verantwortung. Und ja, ich bin total verwundert, was hier in Freiburg geht. Ich bin zufällig an diese Baustelle rangekommen und ich bin einfach vom Glauben abgefallen, dass sowas in Green City in Freiburg möglich ist. Und das, was der Herr von Zahn da geschrieben hat, da möchte ich mal wortwörtlich vorlesen. Das Umweltschutzamt kann aufgrund der umfangreichen Aufgaben keine flächendeckenden Kontrollen sicherstellen. Dies ist staatlicherseits auch ausdrücklich nicht gewollt. Das muss man vorstellen. Der Staat will keine Kontrolle. Und dann geht es weiter. Da die Bundesregierung, wie Sie wissen, in den vergangenen Jahrzehnten stetig zunehmend auf die Eigenverantwortung des Bauherrn gesetzt hat und setzt, Baustellengenehmigungen sowie stetige Überwachung sind vom Gesetzgeber explizit nicht vorgesehen.
Ja, aber die sind doch gebunden an die Rahmenrichtlinien. Also die müssen doch auch die Arbeitsschutzrichtlinien einhalten. Und irgendjemand muss dann doch irgendwann mal doch klar machen. Also ich meine, in Freiburg gibt es bei alten Straßen x Bohrungen, wo geprüft wird, wie ist der Untergrund da drin. Und dann muss sowas ja auch auffallen. Also der Bauherr muss doch diese, wenn wir jetzt von dieser Delegation, staatlichen Delegation, gesetzmäßigen Delegation auf die Bauherren gehen, und die Bauherren müssten dann doch ihrer Aufsichtspflicht nachkommen müssen.
Ja, absolut. In der Quäkerstraße kommt erschwerend hinzu, dass ja Badenova sagt, sie haben gewusst, dass da PAK-Material ist, und da steht auch ganz klar drin, laut Herr von Zahn, nach ersten Telefonaten mit der Badenova am 5.2. wurde bestätigt, dass Teer als Gefahrenstoff vorliegt. Alle Teerprodukte erhalten hohe PAK-Konzentrationen, daran haben wir keinen Zweifel. Laut Badenova wurde keine Kernbohrung vorgenommen, weil der Fakt vorbekannt ist. Das heißt, die haben hier mit Vorsatz gehandelt. Durch das, dass man weiß, dass eine Spritzdecke da ist, da kann keiner was dafür, dass dieses Material vorhanden ist. Aber dann hätten die unbedingt zwangsmäßig müssen diese Rammkernbohrung niederbringen, und zwar bis zur Sohle. Weil jetzt hat sich herausgestellt, dass sie nicht nur das Material, das BAK-Material, das wirklich hochgiftig ist, sondern dass der Untergrund auch kein Naturmaterial ist. Also das ist mal aufgeschüttet worden. Und deshalb verlangt eigentlich die Gesetzgebung, dass diese Rammkernbohrungen gemacht werden oder offene Proben, das ist auch okay, wegen dem Entsorgungsweg. Weil es ist ja noch schlimmer, dass man nicht weiß, wo ich jetzt das Zeug hingekommen, außer dieser Spritzdecke. Und darunter, wir haben stelleweise Beprobungen, die bis zu 4 Meter runtergehen, wo immer noch PAK-Material praktisch gefunden wurde, also eluiert wurde, dass man gehört, es geht in den Untergrund. Und da ist natürlich unheimlich wichtig, weil uns, also mir und Nick jetzt, wir kennen uns seit 33 Jahren, geht es tatsächlich ums Grundwasser, ums Wasser.
Das habe ich mir gerade gedacht. Das wird ja dann penetrieren ins Grundwasser. Wir haben gerade, ich glaube heute ist in der Badischen Zeitung auf Seite 2 ein großer Artikel über Proben, die vorgenommen worden sind, 1500 im Oberrheingraben, und überall haben wir Verseuchungsgrade.
Das ist völlig richtig. Die internationale Studie über die Grundwasserqualität in der Schweiz, im Elsass, in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz hat eben gezeigt, dass es besorgniserregende Befunde über Mikroschadstoffe, dazu gehören die PAKs, im Grundwasser gibt, und nicht nur im Grundwasser, sondern auch im Oberflächengewässer. Und da können wir nur sagen, sowas kommt von sowas. Mhm. Weil wenn 1 Milliarde Tonnen Teer in den Straßen von Deutschland im Untergrund lagert und nur ein Bruchteil, ein Promille von Promille jedes Jahr freigesetzt wird, führt es dann doch in der Summe zu erheblichen Konzentrationen. Und dass die Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie, nämlich das Erreichen des guten chemischen Zustands in deutschen Gewässern, nicht erreicht werden kann, liegt an Quecksilber, an bromierten Flammschutzmitteln und an dritter Stelle an diesen PAKs, an diesen polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen. Deshalb sagen wir, die Quäkerstraße ist nur die Spitze vom Eisberg. Mhm. Die Quäkerstraße sollte wirklich Anlass sein für die Stadt und aber auch für Baden-Nuwa, zu überlegen, wie sie in Zukunft sachgerecht mit dieser Altteerproblematik umgehen kann. Und dazu haben wir konstruktive Vorschläge gemacht, nämlich rigide Ausschreibungstexte für die Tiefbauunternehmen und eine wirklich wirkungsvolle Baustellenüberwachung. Dass die Tiefbaufirmen, die im Moment anscheinend alle Zügel schleifen lassen, dass die Tiefbaufirmen vergattert werden, kontrolliert werden, ob sie die Vorgaben tatsächlich einhalten.
Das ist insofern interessant, weil ihr gleichzeitig in eurem Schreiben vom 11. April darauf hingewiesen habt, dass ja die Badenova selbst angibt in ihrer EMAS-Verordnung, das müsstet ihr mal erklären, was das ist, wie viel Abraum sie hat und ob das überhaupt auftaucht in ihren Arbeitsbereichen. Vielleicht dazu noch eine...
Die EMAS-Verordnung der Europäischen Union, das ist die Verordnung über den betrieblichen Umweltschutz, also von Unternehmen, von Organisationen. Und in Freiburg ist beispielsweise die Druckerei der Badischen Zeitung, das Umweltschutzamt und eben auch Baden-Nova validiert nach der EMAS-Verordnung. Das heißt, sie müssen alle 3 Jahre an die Öffentlichkeit eine Umwelterklärung abgeben, wo sie Rechenschaft ablegen, wie sind wir die letzten 3 Jahre mit der Umwelt umgegangen. Und die letzte Umwelterklärung von Baden-Nuwa enthält bezüglich von diesem giftigen Straßenaufbruch eine Lücke. Es wird nicht geschildert, wie wird mit diesem Material umgegangen. Es wird nicht geschildert, wie wird dieses Material entsorgt, wo landet es letztlich. Und es wird auch nicht offengelegt, wie viele Tonnen pro Jahr von diesem Material auf den Baustellen, wo Tiefbaufirmen im Auftrag von Baden-Nuwa tätig sind, wieder vorgegangen wird. Weil das Einzige, was auf Anfragen, mehrfache Anfrage von uns gegenüber Baden-Nuwa kundgetan worden ist, dass gesagt wird, das Material wird an den Entsorgungsfachbetrieb übergeben, soll heißen, dann haben wir nichts mehr mit zu tun. Aber die EMAS-Verordnung bestimmt genau, ihr dürft die Verantwortung für solches Giftmaterial nicht aussourcen, nicht delegieren, sondern ihr seid zuständig und verantwortlich bis zur definitiven Ablagerung von dem Material. Und unserer Ansicht nach verstößt der Baden-Nuwa eklatant gegen die Vorgaben der EMAS-Verordnung.
Also auch dessen. Ihr habt angeführt, dass das Zitat lautet 2800, also 3000 Tonnen wurden als gefährlicher Abfall deklariert, davon gehen wiederum 2800 Tonnen ins Recycling. Können die PAKs ins Recycling gehen? Unsere letzte Sendung, glaube ich, gab es nur eine Fabrik in Holland, in den Niederlanden, die das hat.
Das Material darf gar nicht ins Recycling gehen. Das heißt, die Angaben in der Umwelterklärung beziehen sich auf irgendwas anderes und auf eben 3000 Tonnen von irgendwas. Aber was an Straßenaufbruch in den Baden-Huber-Baustellen, in Breisach, in Offenburg, in Freiburg, in Lörrach anfällt, das sind Zehntausende Tonnen und keine 3000 Tonnen. Es gibt also einen erheblichen Erklärungsbedarf zur Umwelterklärung von Baden-Huber.
Ich möchte da auf ein Schreiben hinweisen vom Regierungspräsidium Freiburg vom April 2024, dass an alle Städte und Gemeinden gesandt worden ist, mit dieser Brisanz sorgsam umzugehen. Und es ist so, bis 25 Milligramm PAKs kann es ins Heißmischverfahren wieder eingearbeitet werden. Aber über 25 Milligramm, was zwischenzeitlich noch weitergedrückt wurde, ist das Sonderentsorge. Das heißt wortwörtlich auszuschleusen und zerstören. Und das sind nicht meine Worte, das sind die Worte vom Regierungspräsidium, die sind schriftlich niedergelegt. Und da möchte ich mal ganz kurz vor 33 Jahren zurückkommen. Was sind die Ursachen? Durch das, was ich nicht kennenlernte, man hat bei uns in unseren kleinen Ortsteilen durch einen Straßenbau tatsächlich die offizielle Wasserversorgung verseucht mit Baustoffrecycling. Und man hat da wirklich gelogen, es hat alles hinten und vorne nicht funktioniert. Dann gab es ein Gutachten, Bürgerinitiative, das wurde unter Verschluss gehalten und dann Ende 2024 kam das, 1994 kam das dann an die Öffentlichkeit, dass eindeutig diese Quellwasserverunreinigungen aus diesen Stoffen sind, auch PAK. Und seitdem bin ich eben, damals war ich Ortschaftsrat und Gemeinderat bei den Grünen und seither bin ich, was das anbelangt, weil die Bevölkerung hat mich dann natürlich auch gefragt, warum ich das nicht verhindern konnte als Straßenbauer. Und dann habe ich eben gesagt, ich habe alle Behörden eingeschaltet, alles was machbar ist, aber die haben einfach gesagt, es ist nicht möglich, es gibt es nicht. Aber der Beweis ist geführt und der ist zwischenzeitlich so oft geführt. Es sind insgesamt 50 Fälle, nur dass in Freiburg das möglich ist, das war mir eigentlich für mich undenkbar.
Obwohl die meisten Straßen wahrscheinlich auf der dichtesten Fläche hat, wahrscheinlich, ne? Und ja, da sind viele dieser Straßen ja, ich denke jetzt zum Beispiel auch an die Mundenhofer Straße, die ja auch eine ziemlich alte Straße ist, wo das auch unten drunter ist, ist ja auch alles abgetragen worden jetzt gerade. Also ich denke, da wird sehr viel unter den Straßen sein.
Da kann ja keiner was dafür. Der Gesetzgeber ist sogar so weit, dass er das extra bezahlt. Also wenn dieses Gift kommt, wird es extra abgerechnet. Und zwar direkt zwischen dem Auftraggeber und zwischen der Firma, damit eben Entsorgungsnachweise da kommen. Und also das ist alles geregelt. In Deutschland ist die Gesetzgebung wirklich gut, aber die Umsetzung fehlt. Und es geht schon los, dass die Gewerbeaufsicht, ich rede jetzt von der staatlichen Gewerbeaufsicht in Freiburg, bei verschiedenen Anzeigen vor Ort kommt und sagt, Herr Berger, wir haben keine Fachkunde, keine Sachkunde, wir sind ausgebildet, wir haben keine Ahnung. Also und sagt, ja, was wollt ihr dann überhaupt beweisen? Und er sagt, ja, das ist ein Problem und so ist es. Und dann haben wir an die Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe geschrieben, die müsste erstmal eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft gründen, um die Leute überhaupt mal auszubilden, von was wir hier reden. Und ich sage in aller Deutlichkeit, es gibt den Fall Cum-Ex, aber der ist Peanuts gegenüber diesem PAK, weil da geht es um Mutter Erde und die hat keinen Anwalt. Und das ist so dramatisch, da fehlen mir die Worte. Wir können so nicht damit umgehen. Das Zeug ist nun mal gefährlich, es kann keiner was dafür. Aber alles ist so geregelt. Und wieder die Behörde, auch die Thekla Walter steht eigentlich hinter uns. Sie sagt, ja, sie ist dankbar dafür, dass es Leute gibt, dass praktisch das aufgedeckt wird. Ja, aber wie viel Drohungen habe ich? Man wünscht mir wirklich den baldigen Abschied vom Leben. Gesagt, das ist brutal, was die machen. Und es sind immer die Leute, die sich die letzten Jahre dumm und dämlich verdient haben, Vermögen mit diesen illegalen Geschichten. Und das muss ein Ende haben. Es geht tatsächlich ums Grundwasser. Mhm.
Die Gesetzeslage, aber auch die Richtlinien, die technischen Richtlinien, so wie ich das verstehe, sind eigentlich relativ eindeutig. Das heißt, aber sie haben, wir haben das Beispiel ja dieser Verbrennungsanlage, die einzige in Europa, das wäre dann die Beseitigung dieser Gefahren. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, bin selbst technischer Laie da drin. Aber wenn das alles so ist, dann ist doch das, was eigentlich stattfindet, ein Prozess des Wegschauens aller Behörden, mit Ausnahme, dass man Rundschreiben schreibt. auf ein massives Problem, was insbesondere, wenn wir jetzt sagen, Bauturbis und was so alles so jetzt diskutiert wird, verstärkter Straßenbau und sowas, dass dann im Prinzip die Beseitigung dieser Abfallmengen, die eigentlich aussortiert, nicht vermischt werden dürften, dass die im Prinzip irgendwo untergemischt werden und irgendwo, wenn überhaupt, deponiert werden und ab in der Ausgangsfall war ja bei Ihnen, Ihrer Erfahrung in der Ortschaft, war ja, dass das eigentlich so eine tickende Zeitbombe ist, dass lieber niemand rangehen will. Oder verstehe ich das? Ist das jetzt...
Doch, man hat es erkannt, aber es ist absolut das Behördeversagen, muss man sagen. Bei der Behörde gibt es aber wirklich super gute Leute.
Das glaube ich gerne.
Aber die kommen tatsächlich nicht an. Die sind auch angewiesen auf die öffentliche Interesse. Und wenn die Badische Zeitung da seit... Sie waren die Erste, wo ich informiert habe.
Ja.
Und sie verweigern sich. Dann sage ich, die Bayerische Zeitung reitet in Freiburg ein totes Pferd. So geht es nicht. Die können sich doch nicht von der Verantwortung raus. Das geht ja in Informationsrecht und in Informationspflicht. Aber das wird hier in Freiburg ausgeblendet. Ich bin aber mit der BZ sonst sehr zufrieden, weil es war ein junger Mann hier, lang zuständig. Der ist dann gegangen und der hat eben mir auch gesagt, die BZ ist gar nicht in der Lage, so einen Fall so aufzuarbeiten, wie er aufgearbeitet werden müsse. Das ist jetzt Presseschelte, aber sie ist gerechtfertigt, weil sie wahr ist.
Mhm.
Und ich war wieder auf der BZ und habe um ein persönliches Gespräch gebeten. Es hat nichts stattgefunden und heute wiederum waren sie wieder eingeladen. Sie sind nicht gekommen.
Aber haben einen Termin in Aussicht gestellt, habe ich gehört.
Genau, ich bin nicht ganz hoffnungslos und hoffe, dass wir da doch noch
Deutschen
Zeitung aufs Pferd helfen können, aufs richtige Pferd.
Ja, ich denke...
Was unsere Hoffnung auch ist, der Chef vom Aufsichtsrat von Baden-Nova ist ja der Freiburger Oberbürgermeister. Wir haben ihm gegenüber den Wunsch geäußert, dass er nochmal mit dem Vorstand von Baden-Nova spricht, damit der Vorstand von Baden-Nova dafür sorgt, dass das Problem endlich ernst genommen wird. Weil ich kann es nur wiederholen, die Quäkerstraße ist nur die Spitze vom Eisberg. Wir haben unzählige weitere solche Straßen in Freiburg und in den anderen Baden-Nova-Kommunen, wo man sich wirklich darum kümmern muss, dass nicht zu dieser illegalen Freisetzung von diesen polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen kommt.
Offensichtlich investiert die Baden-Nova aber ein bisschen mehr in die PR-Abteilung, die dann beruhigen. Man macht eher ein kaufmännisches, renditeorientiertes Management in der Kommunikationstätigkeit, habe ich den Eindruck.
In der letzten Woche war ja am Sonntag beigelegt das neue Kundenmagazin von Baden-Nova mit dem neuen lockerflockigen Markenauftritt von Baden-Nova. Mit ganz vielen Worten Verlässlichkeit, Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung. Und das steht völlig im Kontrast zu dem nachlässigen, fahrlässigen Vorgehen in der Quäkerstraße.
Hängt das auch mit zusammen mit der Neubesetzung im Jahre 2024? Ein kaufmännischer Vorstand, Herr Sato, ich weiß nicht, Herr Sato ist glaube ich schon länger da oder ist er neu?
Ist alles neu, es hat ein Generationenwechsel stattgefunden bei Baden-Nova. Die ganzen alten Leute, mit denen wir sehr gut zusammengearbeitet haben, schon zu FEW-Zeiten, die sind alle weg. Es ist eine neue Generation von Managern dran, die ganz anders denken als die Leute von der FEW und von der frühen Baden-Nova. Das ist eine Zeitenwende, würde ich sagen, bei Baden-Nova, dass schöne Marketingauftritte eine Rolle spielen. Aber dass die gesellschaftliche Verantwortung, die bei jeder Gelegenheit beschworen wird, da müsste man nochmal drüber nachdenken bei Baden-Nova, denke ich.
Ja, bitte.
Ich möchte da auch was zu sagen. Ich bin hier differenziert mit dem Negeiler. Was es anbelangt, für mich gilt eins. Ich finde den O.B. Horn ein sehr sympathischer Mensch aus meiner Sicht. Aber da stimmt das nicht. Und ich möchte, dass er nicht mit, das kann er machen, aber ich möchte mit ihm ein persönliches Gespräch, ich möchte ihn kennenlernen. Ob das, was momentan im Raum steht, dass er nichts gewusst hat, wenn ja, hat es Probleme. Wenn er nicht informiert ist, hat es noch mehr Probleme. Dann hat er sein Rathaus nicht im Griff. Und das ist mir ganz wichtig. Dieses ganze Geplänkel, das machen wir jetzt über Jahrzehnte hin und her und. Und die Juristerei ist ja gar nicht in der Lage, das aufzuarbeiten. Trotzdem werde ich jetzt zwangsweise als BUND eine Anzeige erstatten müssen, damit es mindestens strafrechtlich verfolgt wird und protokolliert ist und so, dass wir dann auf der Staatsanwaltschaft wieder Akteneinsicht haben können, weil sonst kommen wir an die Sache nicht ran. Und da denke ich anders. Die Worte ist für mich genug gewechselt. Es müssen Taten folgen.
Das denke ich auch. Angesichts dessen, der 3000 Baustellen, wie sich der Umweltamtschef ja ausgedrückt hat, in Freiburg allein, 3000. Und die sind in vielen Gebieten durchaus alte Straßen, die in der Zeit gebaut worden ist, wo Teer als Untergrund und bis ins Grundwasser schon reichend gegangen ist. Ich bedanke mich für dieses Update bei Nick Geiler vom Regewasser BWU und Dieter Berger vom BUND. Und die Worte sind tatsächlich, man sollte noch weitere Worte sicherlich auch noch wechseln, aber tatsächlich sind wirklich auch mal langsam Taten gefragt. Und zwar andere Taten als diese Drohschreiben von Badenova Netze gegen Nick und dem Verboten, sich auf in der Nähe dieser, den absurden Verboten der ungesicherten Baustellen, sich auch nur zu nähern, geschweige dann auch bürgerschaftliches Engagement dadurch zu zeigen, dass er selbst die Nachweisen mitführt.
Darf ich noch was sagen?
Ja, gerne. Schlussworte von beiden.
Mein Schlusswort ist, es handelt sich um Trinkwasser. Es ist ein Lebensmittel. Es ist kein Wirtschaftsgut. Es ist nicht das eine oder das andere. Nick Geiler ist der Wissenschaftler. Ich kenne ihn seit Jahren. Er macht die Wissenschaftler. Aber ich bin der Praktiker. Das heißt, ich mit meinen Leuten, ich habe selber Vergiftungen erlebt und momentan ist Verdacht auf Hautkrebs. Es ist sowas von schlimm, das kann man sich nicht vorstellen. Und da muss es ein Ende haben, weil die Gesetzgebung ist eindeutig, wenn dieses Dreckzeug da zum Vorschein kommt, muss es unter Arbeitsschutzbedingungen möglichst ausgesourcet werden und mindestens auf eine Deponie kommen, die dann ja tatsächlich abgedichtet ist, wenn diese, wenn Deutschland mal so weit ist, dass man diese Entsorgungsanlage hat. Aber die kostet ja um 100 Millionen. Und das will man jetzt die Private aufwürden. Das kann niemals sein, dass so eine wichtige Sache in Privathände kommt. Da geht es wieder um Profit, aber das ist Staatsangelegenheit. Und von dem her ist es einfach wichtig, dass man das ernst nimmt. Es geht letzten Endes um das Trinkwasser.
Fragt uns doch mal jüdische Perspektiven auf Antisemitismus. Noch bis zum 13. September ist die Ausstellungsintervention mit diesem Titel im Haus der Geschichte Baden-Württemberg zu sehen. Sie ist Teil des Projekts Anti-Anti 2.0. An 11 Stationen wird hier antisemitismuskritisch in der Dauerausstellung des Museums interveniert. Neben der Ausstellungsintervention beinhaltet das Projekt Anti-Anti 2.0 auch Bildungsangebote, Veranstaltungen und eine Webseite, auf der man sich näher mit dem Thema Antisemitismus auseinandersetzen kann.
Was als gewisser Nachholbedarf bei der Arbeit von vielerlei NS-Gedenkstätten in der aktuellen Broschüre der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, festgestellt wurde, Radio Dreieckland berichtete, kann als Ansatz in die richtige Richtung gesehen werden. Ein Perspektivwechsel, den RIAS für die antisemitismuskritische Gedenkstättenarbeit als dringend erforderlich ersieht, hält Vermittlungsleiterin Caroline Gritschke ebenfalls für entscheidend. Sie wird in einer Pressemitteilung vom 24.03.2026 vom Haus der Geschichte zitiert: Lange Zeit wurde in Museen oft über Jüdinnen und Juden gesprochen. Sie wurden zum Objekt der Geschichte oder allein auf die Opferrolle reduziert. Gemeinsam mit Betroffenen rücke die Ausstellungsintervention aber ihre Perspektiven in den Mittelpunkt, fährt Caroline Gritschke in der Pressemitteilung fort. Die Intervention entwickelte ein Team aus dem Haus der Geschichte und Community-KuratorInnen und wurde unterstützt durch ExpertInnen, die in Forschung, Bildung, Beratung und Vermittlung antisemitismuskritisch arbeiten. Der Projekttitel Anti-Anti 2.0 stellt eine Anspielung auf die 1924 bis 1932 erschienene Publikation Anti-Anti – Tatsachen zur Judenfrage dar. Verfasst hat die Faktensammlung gegen antisemitische Lügen der evangelische Pfarrer Emil Felden. Herausgegeben wurde die Publikation durch den jüdischen Verleger E.G. Löwenthal. An 11 Stationen, die in der Dauerausstellung Landesgeschichten des Hauses der Geschichte verteilt sind, können MuseumsbesucherInnen ausgestellte Exponate hinterfragen sowie Kommentare und Ergänzungen zu Objekten und Geschichten der Landesgeschichte lesen. An einer Station wird bei einem sogenannten Verschwörungsgenerator deutlich, dass Verschwörungserzählungen immer demselben Muster folgen. An weiteren Stationen können sich MuseumsbesucherInnen über Beratung zu Antisemitismus informieren. Es gibt eine Station zu jüdisch-muslimischer Glaubensbegegnung und mehr. Mit Flyern und Aufklebern, die an den Stationen aufgesammelt werden können, kann am Ende der Ausstellungsintervention ein Werkzeugkasten gegen Antisemitismus mit Karton gefaltet und mit den Informationsmaterialien gefüllt werden. Jede Station ist mit orangenen Bändern markiert und hebt sich so deutlich aus der Dauerausstellung hervor. Das Projekt Anti-Anti 2.0 beinhaltet neben der Ausstellungsintervention jedoch auch Bildungsangebote, Veranstaltungen und eine Website, auf der sich näher zum Thema Antisemitismus informiert werden kann. Es stelle der Pressemitteilung vom 24. März 2026 zufolge eine Form der Antisemitismusprävention dar, denn wie Kunststaatssekretär Arne Braun zitiert wird, die steigende Zahl antisemitischer Vorfälle erschreckt uns alle zutiefst. Es müssten also dringend wirksame Gegenstrategien entwickelt werden und das Projekt leistet einen wesentlichen Beitrag hierzu, führt Arne Braun aus. Ende dieses Jahres soll im Rahmen des Projekts Anti-Anti 2.0 die interaktive Ausstellung im Fokus Woher kommt der Hass folgen. In dieser solle den Wurzeln und Funktionen des Judenhasses auf den Grund gegangen werden, wie es vom Haus der Geschichte angekündigt wird. Das Anti-Anti-Mobil soll ab April 2027 Inhalte beider genannten Ausstellungen in mobilen Kisten verpackt an unterschiedlichen Orten für Gespräche sorgen. So kann das Projekt als Teil der Demokratiebildung gesehen werden, die als zentrale Aufgabe von Museen durch die Direktorin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, Cornelia Hecht-Zeiler, beschrieben wird. Zitat: Wir blicken auf einen Judenhass, der sich in einem Ausmaß ungehemmt und meist unwidersprochen äußert. Zitat Ende. Sie sehe es als Verantwortung des Hauses, Zitat, dieses Thema als Gefahr für die Demokratie zu erkennen und gemeinsam mit Betroffenen auf vielfältige Art und Weise aufzugreifen, Zitat Ende. Anti-Anti 2.0 kann somit als Anfang für eine breit angelegte Auseinandersetzung betrachtet werden.
Im Sächsischen Landtag wird über eine Novelle des Polizeigesetzes vehement diskutiert. So vehement, dass die Grünen als Oppositionspartei sogar einen alternativen Entwurf vorgelegt haben, weil der vor allem von der CDU vorangetriebene Vorschlag so schlecht sei. Schon im Februar veröffentlichte der C3D2, die Dresdner Gruppe des CCC, eine Pressemitteilung, in der sie forderten, dass der Entwurf abgelehnt werden soll, da er sehr tief in elementare Rechte der BürgerInnen eingreife. Was da genau drin stand und wieso ihre Kritik so vehement ist, hat Stefanie Henkel vom C3D2 im Gespräch mit Radio Korax ausgeführt.
Sachsens Kabinett hat ja das Polizeigesetz nochmal einen neuen Entwurf beschlossen. Im Winter quasi gab es einen ersten Entwurf, der wurde jetzt verändert. Und da habt ihr zu dem veränderten Entwurf eine Pressemitteilung veröffentlicht. Was war denn der ursprüngliche Entwurf und was hat sich im neuen Entwurf jetzt verändert?
Gar nicht mal so viel hat sich verändert, leider. Und das ist auch das große Problem. Aktuell ist es so, dass das Gesetz jetzt enthält, dass es kein Palantir geben soll zum Beispiel, also eine andere Datenanalyse-Software. Das Problem ist, selbst wenn das jetzt eine europäische Lösung wäre, was zum Beispiel SPD und Grüne ganz gerne immer haben wollen, dann haben wir das Problem, dann gibt es trotzdem ganz große Polizeidatenbanken, die ausgewertet werden können und wir haben immer noch Verhaltensprofile, die ermittelt werden sollen. Und das macht es halt nur bedingt besser. Und was nicht mehr drin ist, was eine relativ große Nummer war, ist das Filmen mit Drohnen in Autos, um Leute am Handy zu erwischen oder eventuell zu erkennen, ob da Waffen im Auto sind. Das war sowieso eine ganz wilde Nummer. Es gibt ein paar Sachen, die wurden jetzt angepasst. Also, dass es für so große Datenanalysen jetzt ein Stufenmodell gibt, was ja erstmal gut klingt, dass nicht jede Polizistin alles machen darf, aber tatsächlich heißt das, dass jede Polizistin gerade nach diesem Entwurf personenbezogene Daten recherchieren darf, auch einfach aus Langeweile, so wie es gerade formuliert ist. Das umfasst ganz, ganz viel Adresse und sowas, und das Einzige, was die nicht aus Lust und Laune recherchieren dürfen, sind quasi biometrische Daten und Daten aus Wohnraumüberwachung. Das ist nämlich das Nächste, das ist auch relativ neu. Wohnraumüberwachung wird es jetzt auch in der Form geben, dass Bodycams von den Cops angeschaltet sein dürfen in Wohnräumen, weil wenn du eine Hausdurchsuchung hast, oder auch in Geschäften nach Öffnungszeiten, das ist auch neu. Und was ein bisschen angepasst wurde, ist noch der Einsatz von selbstlernender KI aus Polizeidaten. Natürlich auch mit Weitergabe an DrittanbieterInnen und die Bildung von Verhaltensprofilen. Also ganz, ganz gruselig. Dafür braucht es zwar dann richterlichen Beschluss, aber ja, der ist ja im Zweifel auch schnell geholt. Und by the way, ist das auch nur soweit anonymisiert und pseudonymisiert, wie es nicht so aufwendig ist. Also wenn im Prozess irgendwas angeblich ganz dringend ist, dann kann es schon mal sein, dass die Pseudonymisierung nicht so richtig stattfindet. Aber es geht leider noch weiter. Wir haben nämlich auch ein paar Sachen drin, die wahrscheinlich gegen EU-Recht verstoßen im aktuellen Entwurf. Also zum Beispiel Gesichtersuche im Netz. Vielleicht kennen einige das schon unter dem Kletteparagraf. So nennt das Armin Schuster nämlich gerne, unser Innenminister. Und der verstößt vermutlich gegen die KI-Verordnung. Die besagt nämlich, dass du aus Bildern, die so im Internet frei zugänglich sind, keine großen Datenbanken machen darfst oder schon bereits existierende Datenbanken nutzen darfst. Aber genau das möchte die Polizei, obwohl es in der KI-Verordnung klipp und klar drin steht, dass du das gar nicht machen darfst. Es ist einfach ganz, ganz schlimm und ganz dystopisch. Also zum Beispiel diese ganzen Verhaltensprofile, die soll es auch im öffentlichen Nahverkehr geben, weil, also eine richtige Begründung gibt's nicht. So Sachen, die schon ganz lang Themen sind, wie Staatstrojaner sollen mit rein, verdeckte Kennzeichenscans. Das kennen vielleicht sogar noch einige von so 2018, 19. Da war das die 30-Kilometer-Grenze in Sachsen ganz, ganz groß. Wir haben ja zwei innereuropäische Auslandsgrenzen. Und von denen aus gesehen, von der Grenze nach Tschechien und nach Polen, 30 Kilometer rein ins Gebiet, darf mehr Überwachung im Straßenverkehr stattfinden. Und das ist ungefähr die Hälfte der Fläche Sachsens, dass du anderslos da den Verkehr überwachen darfst. Das geht bis nach Dresden rein zum Beispiel. Das ist so der grobe Überblick, was alles furchtbar ist.
Weißt du, wie das kommt, beziehungsweise was da jetzt irgendwie, man versucht wahrscheinlich irgendwie doch noch mehr in den rechtlichen Rahmen zu kommen oder mehr in Anführungszeichen Verhältnismäßigkeit zu schaffen, oder weißt du, was da irgendwie die Motivation ist?
Also wir haben seit Anfang 2019 ein neues Polizeirecht in Sachsen. Das war so furchtbar, also da steht zum Beispiel drin, dass Cops unter gewissen Umständen Maschinenpistolen haben dürfen oder Granaten. Und dagegen haben Abgeordnete von der Linken und von der Grünen geklagt. Da gab es dann auch tatsächlich eine Verfassungsbeschwerde, die Erfolg hatte, Anfang 2019. Und in der steht quasi drin, dass sie zum Teil halt recht hatten, die Abgeordneten, die das gesagt haben, das ist doch alles rechtswidrig. Und da steht auch drin, dass eben bis Ende Juni 2026 das alles überarbeitet werden muss. Und deshalb wird jetzt alles überarbeitet. Das Problem ist aber, dass diese Überarbeitung genutzt wurde, gerade von Armin Schuster und seinen Mitarbeitern da, dass mehr Überwachung reinkommt. Und jetzt gab es quasi so eine Überarbeitung von dem Entwurf, und der ist jetzt ins Parlament gekommen. Und bei der Überarbeitung wurde schon angepasst, dass es wahrscheinlich besser durchgeht. Und es gibt jetzt auch ein paar Abgeordnete, die immer noch Alarm schlagen und dagegen stimmen werden. Aber es ist halt leider mit den Mehrheiten in Sachsen relativ schwierig. So richtig viel Hoffnung habe ich nicht, weil ich denke mal, dass es durchgedrückt werden soll, wie es jetzt gerade ist. Und dann gibt es dann halt vielleicht wieder berechtigterweise ein Urteil, das sagt, naja, aber wir haben ja Sachen drin, die verfassungswidrig sind, also nach der sächsischen Verfassung. Und dann dauert es dann halt wieder 7 Jahre oder so, bis was angepasst werden muss. Und in der Zwischenzeit kannst du ja trotzdem Dinge anpassen, weil seit es das Urteil gibt, dass das Polizeirecht in Sachsen verfassungswidrig ist, gilt es ja trotzdem erstmal weiter, bis es ein neues Polizeirecht gibt. Das ist das Absurde.
Ich würde noch mal ganz kurz gerne auf, vielleicht kannst du so 1-2 Beispiele geben, was das bedeuten würde für die Menschen. Also wenn wir jetzt einfach an eine durchschnittliche BürgerIn denken und wir uns jetzt irgendwie mal ausmalen in dieser Dystopie, dass es jetzt dieses Polizeigesetz gibt. Was würde das bedeuten für mich als Menschen, der sich normal im Alltag bewegt?
Wenn sich jetzt, nennen wir sie Erna ins Internet teilt, weil sie für Awareness für psychische Krankheiten ein bisschen was zeigen möchte, da ein Videoblog hat oder sowas. Das kann die Polizei dann mit analysieren. Das kann dann, dass sie quasi eine gefährliche psychisch Kranke ist, in ganz großen Anführungsstrichen gerade, dass sie eine gefährliche Kranke wäre, könnte dann da rein fallen. Und wenn sie dann noch durch so diese Bewegungsdaten, die wir haben, erkennbar ist, dass sie zum Beispiel öfter zu Klimaprotesten geht, könnte sie halt dadurch schon gefährlich sein, quasi in dieser Welt, und diese hohen Stufen der Überwachung kriegen, die drin sind. Obwohl sie gar nichts weiter tut, außer mal zu einem Klimastreik oder so zu gehen und versucht, über Sachen zu informieren. Oder was auch, glaube ich, für viele ganz offensichtlich gruselig ist, sind die ganzen Kennzeichenüberwachungssachen. Wenn dann halt das alles erfasst wird, dass du einfach in der Hälfte von Sachsens hin und her fährst und auch alles mit diesen Verhaltensscannern im öffentlichen Nahverkehr. Also, dass dann theoretisch eine Person, die hinkt und irgendwas Großes in der Jacke hat, quasi hops genommen wird, weil es aussieht, als wäre es eine Waffe und als würde sie was Schweres nachziehen, nur einfach, weil sie hinkt.
Ihr seid ja jetzt eine Gruppe, die jetzt aus zivilgesellschaftlichen Menschen besteht. Was würdet ihr sagen, wie kommt ihr dazu, euch damit auch ausgerechnet so genau und kleinlich zu beschäftigen vielleicht?
Und ich glaube, das passt halt einfach zu diesen freiheitlichen Gedanken, den wir so haben, so dass wir uns für eine bessere Gesellschaft einsetzen wollen beim CCC, also beim Chaos Computer Club, und dass wir eigentlich wollen, dass alle Technik für gute Sachen einsetzen. Und du siehst halt jetzt, wie die Polizei in ganz vielen Bundesländern, halt nicht nur in Sachsen, die Technik, die es mittlerweile gibt, gegen BürgerInnen einsetzen wollen. Und das ist so das Gegenteil von dem, was wir vorhaben. Und ich glaube, deshalb interessiert das ganz viele. Und wirklich auch, weil es in vielen Bundesländern so ein großes Thema ist. Ja, also es gehen gerade halt alle auf die Barrikaden, die sich irgendwie mit so diesen Themen Anti-Überwachung beschäftigen, weil es jetzt ganz, ganz konkret vor der Haustür ist und weil alle auch voneinander abschreiben. Das ist ja das Nächste. Also die einen fangen mit Gesichter erkennen und Verhaltensprofilen an und dann machen es die anderen. Also zum Beispiel in Bremen war jetzt ganz, ganz großes Thema, dass Verhaltensscanner und Analysen in öffentlichen Nahverkehr sein sollen. Und jetzt ist das Thema wieder bei uns. Es ist halt einfach so groß, dass wir nichts tun können.
Das Ganze soll ja bis Ende Juni vom Landtag beschlossen werden. Da wäre meine Frage, hältst du das für wahrscheinlich, dass es auch dann wirklich beschlossen wird?
Also ein bisschen Hoffnung besteht, weil es ist tatsächlich gerade sehr auf Kante geplant, dass es gerade so vielleicht durchgehen könnte. Und ich hoffe mal, dass da noch ein bisschen vielleicht auch mehr zivilgesellschaftlicher Druck kommt, dass sich einige anders verhalten. Wir haben ja auch relativ neue Parteien bei uns im Landtag sitzen, wie BSW, die sich zum Teil dagegen stellen. Leider nicht so klar wie Linke und Grüne gerade, aber da habe ich ein bisschen Hoffnung und theoretisch könnte es nochmal schief laufen, aber ich befürchte, dass es am 24. durch sein könnte. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich habe jetzt von Abgeordneten von Grünen und Linken erzählt, die wahrscheinlich sehr geschlossen dagegen stimmen werden, aber es gibt ja noch mehr. Und diese Leute können angeschrieben werden, können angerufen werden, können theoretisch in ihren Abgeordnetenbüros besucht werden. nutzt das. Also auch wenn vielleicht die meisten, die jetzt gerade zuhören, nicht so viel Lust haben, weiß ich nicht, CDU-Abgeordnete zu kontaktieren. Macht's trotzdem, weil wenn die merken, dass es viel Widerspruch gibt, dann stimmen die auch nicht einfach so nebenbei mal mit ab. Also das sind am Ende des Tages auch alles nur Menschen. Und wenn wir uns da melden, also es klingt immer so komisch mit diesen Briefen und E-Mails und so, aber wenn sich genug Leute melden, hat das tatsächlich einen Impact. Und wenn ihr mitkriegt, dass es irgendwo Demos oder Ähnliches gibt oder Infomaterial, verteilt das, weil ich habe das Gefühl, dass ganz viele gar nicht mitbekommen, dass es diese Polizeirechtsnovelle gibt und was die eigentlich bedeutet, weil es gibt so viele Katastrophen gerade auf der Welt, dass das untergeht, was ja total normal ist. Wir haben alle unser eigenes Leben und müssen irgendwie gucken, dass wir zurande kommen, und da kann so eine Info auch einfach mal nicht mitbekommen werden. Das ist vollkommen normal. Aber es ist wichtig, dass Leute mitkriegen, dass es diese Polizeirechtsnovellen und leider nicht nur in Sachsen, sondern auch in vielen Bundesländern gerade gibt, auch wenn die in Sachsen mit besonders schlimm ist. Deshalb informiert die Leute, und wenn ihr die Kappas habt, nervt die Abgeordneten.
Es wird viel geredet über einen Koalitionsbruch, doch der wird nicht kommen. Ein Aufbruch ist auch nicht in Sicht. Und wenn, wüssten die ja auch gar nicht wohin. Denn ein Land, in dem rechte, rückwärtsgewandte Narrative mittlerweile derart dominant erscheinen, kann eigentlich nur in die Vergangenheit aufbrechen. Der nach einem Jahr auch durch seine Unfähigkeit, auf andere Menschen einzugehen, so glücklose Kanzler, ist nebenher auch ein zappelndes Symptom seiner Zeit. Ein Kommentar von Jan.
Nun ist Friedrich Merz ein Jahr am Ziel seiner Wünsche im Kanzleramt. Und man muss nicht immer seiner Meinung sein. Zum Beispiel bei der Erfolgsbilanz. Da ist etwa die Begrenzung der Migration. Dass die Bundesregierung Hunderte, vielleicht Tausend gefährdete Menschen der Ungnade der Taliban überlassen hat, könnte man auch eher als ein politisches Verbrechen einordnen. Doch die Zeiten sind halt nicht so, dass das auch auffällt. Wen kümmert es? Dann sind da auf einer anderen Ebene der politischen Wahrnehmung all die großmundigen Versprechen. AfD halbieren, keine Abstimmung mit der AfD, Einhaltung der Schuldenbremse, Zusatz, gilt nur für die alte Regierung, Herbst der Reformen, Zusatz, diese Regierung ist in einem schier endlosen Herbst. Doch in einem Punkt hat Merz wirklich recht. Es gibt keine Alternative zu der derzeitigen Bundesregierung von CDU, CSU und SPD. Es gibt sicherlich in der CDU viele, die von einem Rauswurf der SPD träumen. Doch das könnte absehbar ein böses Erwachen geben. Eine Minderheitsregierung könnte darauf vertrauen, dass sie von der Opposition nicht durch ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzt werden kann, weil das Zusammenarbeit zwischen der AfD und anderen Oppositionsparteien erfordern würde. Zwar gäbe es keine geschlossene Mehrheit gegen sie, doch auch sie selbst würde keine Mehrheiten für irgendetwas finden. Die AfD wäre nur an Neuwahlen interessiert und nicht daran, eine Minderheitsregierung am Leben zu erhalten. Die düpierte SPD würde ebenfalls nicht helfen, und eine CDU-Purpolitik mit Hilfe der Stimmen der Grünen und der Linkspartei, da biegen sich selbst die Hühner vor Lachen. Auch ein Kanzlerwechsel würde nicht klappen, weil im Parlament niemand außerhalb der CDU ein Interesse an einem neuen, saftigen CDU- oder CSU-Kanzler hat. Ein Koalitionsangebot an die AfD? Die Antwort kann man sich denken. Sehr gerne, aber nur nach Neuwahlen. Und selbst wenn die AfD zu einer Koalition bereit wäre, würde daran die CDU wohl zerbrechen. Und wer würde zwei Parteien noch wählen, die nach einem Jahr mit einer gescheiterten Regierung in Neuwahlen gehen? Wie gesagt, mit einem hat Herr Merz recht. Es gibt keine Alternative zur derzeitigen Regierung unter seiner Führung. Nur Führung kann er ja auch nicht. Er hat noch nicht einmal verstanden, dass ein Koalitionspartner nicht einfach tut, was man will, wenn man versucht, ihn öffentlich niederzumachen. Zugegeben, die SPD verhält sich in Teilen auch nicht so, als wäre sie ein Teil der Regierung. Aber es ist nun mal die Aufgabe des Kanzlers, seine Leute mitzunehmen, und das auch in der eigenen Partei. Eine wirkliche politische Vision wäre vielleicht hilfreich. Das sollte mehr sein als die Hoffnung, inshallah, inshallah, die Wirtschaft anzukurbeln, indem wir hier und da soziale Standards wegfeilen. Reparaturarbeiten sind sicher auch nötig, aber was soll das Ergebnis sein? Aber im Grunde ist Merz auch nicht das eigentliche Problem, sondern die wachsende Diskursherrschaft rechter, rückwärtsgewandter Narrative.
Und mit diesem Kommentar des Kollegen Jan endet das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 11. Mai 2026. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.